Ja, wir möchten Fortsetzung machen in unserer Themenreihe. Wenn ihr ein Buch zur systematischen Theologie mal durchblättert, dann wird euch vielleicht Folgendes auffallen. Wir finden relativ am Anfang natürlich das große Thema Gott. Und dann wird über sein Wesen gesprochen, über seine Eigenschaften, dass er ein dreieiniger Gott ist. Und was wir dort immer wieder finden, ist, dass wir ein extra Thema haben über den Sohn Gottes. Und dann finden wir immer wieder ein Thema über den Heiligen Geist. Aber was wir eher selten finden, ist, dass es ein Thema gibt über Gott, den Vater. Und das finde ich sehr auffällig. Und wir fragen uns vielleicht, warum ist das so? Vielleicht liegt die Lösung ja darin, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mal so die Bibel lest, da kann man so den Eindruck gewinnen, man fängt zum Alten Testament an und irgendwie scheint es so zu sein, dass uns Gott, der Vater, die ganze Zeit begleitet. Und dann erst im Neuen Testament taucht dann der Sohn Gottes besonders auf und dann vielleicht zu Pfingsten dann der Heilige Geist. Also wir haben einfach den Eindruck, Gott, der Vater, ist ja sowieso die ganze Zeit da. Wozu brauchen wir dann ein extra Thema? Und so ist es dann auch häufig, da kommen junge Leute und sagen dann, könntest du nicht mal ein Thema machen zum Heiligen Geist? Da würde ich mal gerne was dazu hören. Also zu mir ist noch nie jemand gekommen und hat gefragt, könntest du mal ein Thema über Gott, den Vater, halten? Das hat man eher seltener wahrscheinlich. Aber ich glaube trotzdem, es lohnt sich, wirklich auch mal gesondert über Gott, den Vater, nachzudenken. Die Bibel sagt sehr viel zu ihm. Und er tut auch sehr, sehr viel in unserem Leben. Und ein paar Fragen sollen uns hierbei begleiten. Einmal, woher kommt überhaupt diese Bezeichnung Gott, der Vater? Als zweiten Punkt, ist der Vater größer als der Sohn und der Heilige Geist? Das geht dann so ein bisschen mehr in die Dreieinigkeit hinein. Dann, was wird dem Vater besonders zugeschrieben? Ich glaube, das ist auch sehr interessant. Und zuletzt, vierter Punkt, welche Bedeutung hat der Vater für uns? Nun sprechen wir erstmal über diese Bezeichnung Gott, der Vater. Also wenn wir über Gott, den Vater sprechen, dann dürfen wir nicht denken, dass da irgendwelche Autoren der Bibel dabei waren, sich überlegt haben, was können wir den einzelnen Personen der Gottheit mal zuschreiben. Also so nach dem Motto, die erste Person der Gottheit verhält sich wie ein Vater, also nennen wir ihn mal Gott, den Vater. Und wir dürfen uns das auch nicht so vorstellen, dass es ein großes Schauspiel gibt, so ein großes Theater. Da sitzt Gott und überlegt sich, welche Rolle können wir jetzt der einzelnen Person mal zuschreiben? Ich bin der Vater, du bist der Sohn, du bist der Heilige Geist. So ist es auch nicht. Die erste Person der Gottheit ist von aller Ewigkeit her der Vater. Und deswegen handelt er auch in der Schöpfung und im Heilsgeschehen entsprechend wie ein Vater. Und dieser Gedanke wird zum Beispiel auch in einer Textstelle ausgedrückt. Das können wir mal vielleicht aufschlagen. Ich werde heute viele Bibelverse lesen. Ich werde nicht jedes Mal Zeit geben zum Aufschlagen, aber schreibt sie dann euch einfach mal auf. Aber das wollen wir mal lesen. Epheser 3. Die Verse 14 und 15. Epheser 3, 14 und 15. Ich lese das mal aus der Menge-Übersetzung. Also es wird unterschiedlich übersetzt. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Und hier wird das sehr, sehr deutlich gemacht. Der Gedanke von Vaterschaft und von Familie kommt von Gott, dem Vater. Weil er so ist, macht er sich auch Gedanken über uns und er hat Familie ins Leben gerufen. Und auch die Vaterrolle, die Mutterrolle, Kinder, das heißt, die ganze Familienkonstellation ist sein Gedanke, weil er selber so ist. Er ist ein Vater. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen, gerade in der heutigen Zeit, wo Familie und die Rollen in der Familie so angefochten sind. Gott hat sich das nicht einfach nur ausgedacht, er ist selber so. Und deswegen möchte er das auch, dass es bei uns zum Ausdruck kommt. Er liebt Familie. Und das muss uns einfach bewusst sein. Gott ist ein Vater. Nun, der zweite Punkt, ist der Vater größer als der Sohn und der Geist Gottes? Nun, wie kann man auf solch einen Gedanken kommen? Vielleicht schon allein, wie wir die Reihenfolge manchmal setzen. Wir sprechen zuerst immer von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und dann kommt der Heilige Geist als Drittes. Irgendwie scheint das ja schon von der Reihenfolge so zu sein, dass wir Gott den Vater immer an erster Stelle setzen. Und dann taucht diese Frage auch ganz besonders auf in der Beziehung zum Vater und dem Sohn Gottes. Allein Jesus macht da so oder gebraucht da so gewisse Formulierungen, die uns vielleicht stutzig machen. In Johannes 8, Vers 29 zum Beispiel sagt er, und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue allezeit, was ihm wohlgefällt. Also hier sagt der Sohn Gottes, ich bin meinem Vater gehorsam. Ich bin ihm untertan. Und dann ist ja für uns ganz klar, da muss ja der Vater dann irgendwie größer sein, also wenn man ihm gehorcht. Nun, das muss aber nicht unbedingt bedeuten, und an anderen Stellen wird es auch deutlich, dass es nicht das heißt, dass Jesus geringer ist in seinem Wesen als der Vater. Wisst ihr, das ist genauso auch in der Beziehung zu meinen Söhnen. Sie tun hoffentlich das, was ich sage. Aber dadurch sind sie ja nicht minderwertig oder weniger Mensch als ich. Es sind verschiedene Rollen, die wir haben. Und im Alter kann es sogar passieren, vielleicht wenn ich irgendwann dement sein sollte, ich hoffe ja nicht, dass sie mir vielleicht gewisserweise auch Anweisungen geben werden. Und da wird das sehr deutlich, das hat nichts mit Wertigkeit zu tun. Und auch so sollte es hier verstanden werden. Jesus nimmt eine andere Rolle ein als der Vater. Dann nochmal Johannes 14, Vers 28. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater. Und jetzt kommt die Begründung. Denn mein Vater ist größer als ich. Das macht uns natürlich schon stutzig. Jesus selber sagt, mein Vater ist größer als ich. Also wenn ihr mit Zeugen Jehovas zu tun habt, dann werden sie auf dieser Stelle immer rumreiten. Wie ist diese Stelle zu verstehen? Nun, wir müssen verstehen, aus welcher Position heraus Jesus hier spricht. Er hat hier nämlich den Platz der Unterwerfung eingenommen. Er ist auf diese Erde gekommen. Und so spricht er jetzt auch darüber. Er sagt, ich möchte wieder zurück zu meinem Vater. Und ihr solltet euch eigentlich darüber freuen. Und dann benutzt er diese Formulierung, denn mein Vater ist größer als ich. In dieser Hinsicht ist er jetzt größer. Er ist dort im Himmel in der Herrlichkeit. Ich bin hier unten bei euch. Ihr solltet euch darüber freuen, dass ich wieder hoch kann zu meinem Vater. Wir sprechen ja manchmal auch so darüber, wenn man zum Beispiel das Verhältnis sieht zwischen einem Chef und einem Arbeitnehmer. Da sprechen wir auch darüber, dass er eine höhere Position hat als ich. Was aber nicht bedeutet, dass er jetzt irgendwie mehr wert wäre oder dergleichen. Und so meint Jesus das auch. Ich möchte zurück zum Vater. Und deswegen sprechen wir auch immer darüber, er wurde wieder erhöht. Da ist er wieder auf diesem Platz da ganz oben, wo auch der Vater ist. Und so sollten wir diese Stelle auch verstehen. Was sein Wesen betrifft, sagt Jesus in Johannes 10, Vers 30 sehr deutlich, ich und der Vater sind eins. Und damit meint er nicht einfach, wir sind uns absolut einig. Natürlich, das stimmt auch. Er meint damit, wir sind wesensgleich. So wie der Vater ganz Gott ist, bin auch ich ganz Gott. Übrigens, die Juden haben das auch sehr gut verstanden, deswegen wollten sie ihn auch dafür steinigen. Sie haben sehr gut verstanden, dass er sich damit Gott gleich macht. Also, wir sehen sehr, sehr deutlich, von der Position her oder von der Wesensgleichheit sind alle Personen letztendlich gleich. Jeder nimmt eine verschiedene Rolle ein. Das sehen wir sehr gut auch im Heilswirken. Wie ist es dort, die Rollenaufteilung, wenn es um die Errettung geht? Da lesen wir in der Bibel immer wieder, der Vater, der plant alles, der Sohn, der wirbt alles und der Heilige Geist bringt alles zur Erfüllung. Alles drei ist aber wichtig. Und deswegen sprechen wir auch darüber, dass die Errettung von dem dreieinigen Gott kommt. Und jede Person ist wichtig. Man könnte keine Person wegdenken, dann gibt es kein Heil für uns. Also wir haben einen dreieinigen Gott, der unser Retter ist. Nun wollen wir uns nochmal ganz besonders anschauen, was wird dem Vater besonders zugeschrieben. Zuerst, in der Bibel lesen wir immer wieder, dass von Gott, dem Vater, alles ausgeht. Und jetzt möchte ich drei Stellen dazu lesen. Einmal 5. Mose 32, Vers 6. Da heißt es, dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er es nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Eine zweite Stelle, 1. Korinther 8, Vers 6. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und das dritte können wir gemeinsam nochmal lesen, Epheser 1, 3 bis 6. Ich glaube, diese Stellen sind uns besonders gut bekannt. Epheser 1, 3 bis 6. Da lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Diese Textstellen haben das deutlich gemacht. Von Gott, dem Vater, geht wirklich alles aus. Das heißt, von Ewigkeit her hat er einen Ratschluss gefasst. Er brauchte dafür auch keinen Ratgeber, sagt uns die Bibel. Alle Dinge entspringen seinen Gedanken, sowohl was die Schöpfung betrifft, als auch die Neuschöpfung. Das heißt, auch das Heil, die Errettung, entspringt seinen Gedanken, auch wir im Heil. Hier haben wir es gelesen, die ganzen Segnungen, die er uns geben möchte, hat seinen Ursprung in Gott, dem Vater. Da müssen wir doch sagen, das sind doch gewaltige Gedanken, die er hat. Und gewaltige Gedanken, die er auch über uns hat. Das Große, aber auch bis ins Detail hinein. Und deswegen lesen wir auch hier zum Beispiel in Epheser 1, dass Gott dem Vater die Anbetung und der Lobpreis zugeschrieben wird. Es ist ja so, wenn wir zu dem dreieinigen Gott beten, dann beten wir natürlich zu alle drei Personen. Also ich klammer da niemanden aus, nicht den Sohn, auch nicht den Heiligen Geist. Ich bete zu dem dreieinigen Gott. Und diese Gebete finden wir immer wieder in der Bibel. Aber wenn wir ganz genau im Neuen Testament lesen, merken wir, dass wenn es um Anbetung und Gebet geht, dass sie meistens an Gott, den Vater, gerichtet sind. Jesus selbst lehrt uns so zu beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Also der Vater ist besonders adressiert. Warum? Weil es von ihm alles herkommt. Das sind seine Gedanken, die wir hier finden, sein Ratschluss. Und deswegen möchte Gott, dass wir besonders den Vater anbeten. Achtet vielleicht mal selbst darauf, wie ihr betet. Also im Fokus steht Gott, der Vater, im Gebet. Der Vater wird angebetet im Namen Jesu Christi, durch den Heiligen Geist. Das ist so in etwa die Formulierung, die es gibt. Was wir dann weniger finden, aber wir finden es auf jeden Fall, ist, dass der Sohn Gottes angebetet wird und dass er angerufen wird. Ja, Kinder Gottes zeichnen sich sogar dadurch aus, dass sie zu Jesus beten. Eine Textstelle vielleicht dazu. 1. Korinther 1, Vers 2. Das ist im Grußwort. Paulus redet zu den Korinthern. Und Er grüßt folgendermaßen, 1 Vers 2, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Wer sind die Heiligen? Wer sind die Kinder Gottes? Das sind nur diejenigen, die den Sohn Gottes anrufen. Ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die gehört zu den Zeugen Jehovas. Sie sagt, naja, im Namen Jesu sollen wir anbeten. Nee, das steht da aber nicht. Hier steht, der Sohn Gottes wird selbst angerufen. Und das könnte ihn auch immer wieder vorzeigen. Das heißt, wer den Sohn Gottes nicht anruft, gehört nicht zur heiligen Schar dazu. So ist das hier formuliert. Die alleine gehören dazu. Aber der Fokus liegt auf Gott, den Vater, dann der Sohn Gottes. Und dann, was ist mit dem Heiligen Geist, müssen wir einfach sagen, finden wir kein Gebet. Und das können wir jetzt natürlich versuchen zu erklären, warum ist das so. Wir können es aber auch einfach bei der Gewichtung lassen. Ja, wenn wir es vielleicht nicht erklären können, hauptsächlich der Vater, dann der Sohn und zum Heiligen Geist finden wir einfach kein Gebet. Also von Gott, dem Vater, geht alles aus. Zweitens, Gott, der Vater, ist unser Versorger. Da möchte ich auch zwei Stellen lesen. Psalm 68, Vers 6. Ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Und nochmal die bekannte Stelle, das können wir gemeinsam lesen, Matthäus 7, Vers 11 im Neuen Testament. Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Also die Bibel macht sehr deutlich, Gott ist ein Vater, besonders der Unterdrückten und der Benachteiligten. Wir haben zum Beispiel von den Waisen und Witwen gehört. Also er achtet in gewisser Weise auf alle Menschen. Und in diesem Sinne ist er ein Vater. Aber hier lesen wir auch, Jesus sagt, und besonders auch für euch als Kinder Gottes. Euch ist er auch immer besonders nah. Und so wie ein Vater es nicht ansehen mag, wie es seinen Kindern nicht gut geht, dass sie vielleicht dahin darben, so ist es auch bei Gott, dem Vater. Und er möchte euch versorgen. Er möchte euch alles Gute geben, was ihr benötigt. Und deshalb sagt auch der Psalmist im Psalm 34, 10 und 11, ja, recht kühne Worte, finde ich, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Und das haben die Gottesfürchtigen auch immer so erlebt. Denk mir an die Geschichte von dem Elia. Er wird an den Bach Krit geführt. Es gibt da eigentlich nichts. Da kommen irgendwelche Raben und versorgen ihn. Und diese Geschichte hat sich immer wiederholt. Vielleicht so oder ähnlich. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von dem Matsuzaki mal gelesen habt, den Evangelisten in Japan. Der beschreibt eine ähnliche Situation. Er war unterwegs gewesen und er hat viel leiden müssen für den Herrn und hier ist irgendwas Sonderbares passiert. Er ist gestolpert, er war in den Bergen irgendwo unterwegs und er ist einen Abhang hinuntergeflogen, 10 Meter tief. Er lag jetzt unten auf dem Boden, total kaputtgeschlagen und er konnte sich nicht mehr so richtig rühren. Und dann schaute er hoch, dann sah er auf dem Hang oben einen Baum mit Früchten. Und er lag da einen Tag lang. Da kam keiner. Und plötzlich passierte Folgendes. Da kam eine Schar von Krähen angeflogen und setzten sich auf diesen Baum. Und durch die Erschütterung flogen plötzlich die Früchte runter und rollten genau zu ihm hin. Und so konnte er sich regelrecht satt essen. Und dann schaute er wieder hoch auf diesen Abhang. Und dann sah er plötzlich, wie Affen so hin und her liefen. Und dann verstand er, da gab es so Vorsprünge. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht und ist da hochgekrochen, diesen Weg da so lang. Und das hat mehrere Stunden lang gedauert. Dann ist er oben angekommen, ist ohnmächtig geworden. Und dann gab es dort jemanden, der hat da irgendwie mit Holz gehandelt oder ein Holzhacker. Und der hat ihn gefunden und der hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Das ist so die Geschichte, die Gott auch mit uns schreibt. Und da merken wir, es ist tatsächlich wahr. Gott versorgt uns. Und deswegen sagt Jesus uns auch, wir brauchen, ja, er sagt eigentlich noch mehr, wir sollen uns keine Sorgen machen. Er sagt, das ist tatsächlich so. Wir haben manchmal Sorge für den Tag. Und da sagt er, die Sorge, die ihr heute habt, gebt sie dem Vater weiter. Und er gibt uns eins mit auf den Weg und sagt, und was das Morgen betrifft, lass das Sorgen sein. Was weißt du schon, was morgen sein wird? Die Sorge heute reicht vollkommen zu, aber die kannst du dem Vater abgeben. Und ich denke, es macht einen Vater auch traurig, wenn Kinder kein Vertrauen zeigen in ihm. Und das möchte ich uns einfach nochmal besonders mitgeben. Alles, was mit Nahrung zu tun hat, Trinken, Kleidung, Dach über dem Kopf, zurzeit auch unsere Gesundheit, erstaunlicherweise auch wir Christen machen uns besonders viel Sorgen in dieser Zeit. Das war eigentlich nicht unser Kennzeichen. Jesus sagt, gib die Sorgen ab. Es gibt keinen Grund dafür. Bei dem Vater ist das alles gut aufgehoben. Ich sage das auch mir persönlich, ich ringe die Tage auch damit. Ich hatte es mehrmals gehabt, dass ich auf der Autofahrt kurz vorm Wegklappen war. Und ich mache mir richtig Sorgen darum. Und auch das muss ich abgeben meinem Herrn und sagen, Herr, du weißt das alles. Du weißt, was mir die Arbeit betrifft und so weiter. Wir können dem Vater alles abgeben und wir sollen das auch tun. Ein dritter Punkt, der hängt ganz eng auch mit dem vorigen zusammen. Gott, der Vater, ist ein liebender und barmherziger Gott. Ein Vater drückt seine Liebe sehr, sehr verschieden aus. Aber die Dinge, die er tut für die Kinder, entspringen letztendlich seiner Liebe. Ihr kennt sicherlich diesen Vers aus Hosea 11, Vers 1. Als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Warum hat Gott der Vater damals Israel aus Ägypten hervorgeholt? Hier wird es sehr deutlich gesagt, weil er sein Volk lieb hat. Diese Textstelle wird später auch im Neuen Testament angewandt auf den Sohn Gottes. Der war auch in Ägypten gewesen, geflüchtet. Warum hat Gott der Vater ihn da hervorgeholt? Aus Liebe. Er wollte nicht, dass er dort bleibt. Der Vater drückt seine Liebe auch besonders in Barmherzigkeit und Trost aus. Lass uns mal 2. Korinther 1, Vers 3 aufschlagen. 2. Korinther 1, Vers 3. Auch bekannter Vers. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Paulus beschreibt in diesem Kapitel ganz besondere Leiden, die er erlebt hat und ganz besondere Bedrängnisse. Ausleger gehen davon aus, dass er wahrscheinlich über den Aufruhr in Ephesus schreibt. Jedenfalls sagt er, dort war ein so schlimmer Zustand, es war so knapp, ich dachte, ich müsste sterben. Und dann sagt er trotzdem, und hier habe ich Gott so erlebt, als den Barmherzigen und als den Tröster. Er hat mich wieder herausgeholt und er hat mich in dieser ganzen Situation getröstet. Und das erleben auch wir immer wieder. Manchmal ist die Situation ja auch gar nicht weg, aber wir erleben seinen Trost. Und das kommt von Gott, dem Vater, weil er so ist. Er ist ein Tröster. Wo können wir Gottes Liebe größer sehen als natürlich in der Erlösung? Wir kennen diesen bekannten Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also hier lesen wir das sehr, sehr ausdrücklich. Warum sendet Gott den Sohn aus Liebe zu uns Menschen? Und manchmal ist es so auch, wir Menschen haben so ein verzerrtes Bild von Gott, dem Vater, gerade was die Erlösung betrifft. Da sieht man Gott, den Vater auf der einen Seite, hier sind die Menschen und da ist eine Feindschaft. Und dann kommt so eine dritte Partei hinzu und das ist der Sohn Gottes und der versucht, die beiden irgendwie zusammenzukriegen. Das ist nicht das Bild, was Gott uns gibt. So ist das nicht. Wir lesen hier ausdrücklich, Gott der Vater, er sendet seinen Sohn. Von ihm geht es aus. Ihr kennt sicherlich auch das Gleichnis von den Weingärtnern. Da ist der Hausherr, der seine Früchte haben möchte und der sendet dann seine Knechte. Und wir lesen davon, die Knechte werden übelst behandelt. Und was macht er am Ende? Er sendet seinen Sohn, weil er sagt, vor dem werden sie ja wohl noch Respekt haben. Und dann tut man ihnen Übles an. Und da stellt sich in diesem Gleichnis auch heraus, wer ist dieser Hausherr? Wer sendet die ganzen Knechte und am Ende seinen Sohn? Es ist Gott der Vater. Er handelt aus Liebe. Deswegen gibt es die Erlösung. Ich habe das schon früher mal erzählt und ich glaube, dieses verzerrte Bild ist auch so ein bisschen auch bei uns hineingekommen. Es wird auch bei uns manchmal dieses Bild gemalt, da ist jemand schon erlöst und dann ist hier der Gott der Vater. Und dann plötzlich kommt der Ankläger, der Verkläger, der Teufel. Und was macht er? Er geht hin und sagt, hör mal zu, siehst du, was der Johann wieder gemacht hat? Und dann wird das Bild weitergemalt und dann kommt der Sohn Gottes heran und sagt, Vater, denk daran, ich habe für Johann bezahlt. Ich habe alles bezahlt. Und dann ist Gott, der Vater, wieder beruhigt und es geht weiter. Dieses Bild wird immer wieder gemalt. Das habt ihr wahrscheinlich auch häufiger gehört. Es wird so dargestellt, als ob das Priestertum Jesu wäre, dass er den Vater immer wieder daran erinnert, ja, dass er bezahlt hätte. Ich glaube, das ist ein sehr verzerrtes Bild. So schaut das nicht aus. Und die Bibel sagt auch nirgendwo, dass das so ist. Was tut Jesus eigentlich? Er ist ja unser Hohepriester. Aber er muss den Vater nicht daran erinnern. Was er macht im Himmel ist Folgendes. Hebräer macht das deutlich. Wenn wir versucht werden, was sollen wir dann tun? Da sollen wir Jesus anrufen in der Versuchung, der uns helfen kann, weil der uns versteht und uns eben helfen kann. Und 1. Johannes 2, da ist die Aussage folgendermaßen, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt und dann weiter, aber wenn ihr gesündigt habt, was können wir dann machen? Wir sollen zu Jesus kommen und der reinigt uns wieder die Füße, die dreckig geworden sind. Das ist sein Priestertum. Aber niemand muss dem Vater das erklären, dass wir angenommen sind. Römer 8, 31 bis 33 machen das, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich. Römer 8, Verse 31 und bis 33. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und die Frage ist, wer ist in Vers 31 Gott? Welche Person ist gemeint? Und Vers 32 macht es sehr deutlich, es ist Gott der Vater gemeint. Er, also Gott, der Vater, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Hier wird es deutlich gemacht. Gott, der Vater, ist für uns. Er hat uns wirklich ganz und gar angenommen. Da brauchen wir keine Zweifel zu haben. Und so sehen wir, Gott, der Vater, ist wirklich ein liebender Vater. Kommen wir zum letzten Punkt. Welche Bedeutung hat der Vater für uns? In einem gewissen Sinne ist ja Gott der Vater aller Menschen. Das heißt, wir kommen alle von ihm her und er hat uns alle erschaffen. In diesem Sinne ist er der Vater aller. Aber ich glaube, diesen Gedanken sollten wir nicht zu stark überreizen. Ihr werdet Menschen treffen, die das sehr gerne erwähnen. Die sagen, naja, es gibt doch nur einen Gott und es gibt nur einen Vater. Wir kommen alle von ihm her. Wir sind doch alles Brüder. Wir haben doch einen gemeinsamen Gott. Und damit wollen sie deutlich machen, am Ende werden wir doch alle errettet. Sprechen von der Allversöhnung. Nein, so ist es nicht. Die Bibel macht deutlich, dass nur die Gläubigen eine ganz besondere Beziehung zu Gott, dem Vater, haben. Sie alleine können sich in diesem Sinne Kinder Gottes nennen. Das ist das Besondere. Und um das zu verstehen, hilft es uns auch mal zu verstehen, welche Beziehung der Sohn Gottes zu seinem Vater hat. Ich möchte drei Stellen dazu lesen. Johannes 1, Vers 18, da heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Johannes 5, Vers 20, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Und zuletzt Johannes 20, Vers 17, spricht Jesus zu der Maria, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Interessanterweise, Jesus sagt hier nicht, er spricht nicht von unser Vater und unser Gott, sondern er hält das schon ein bisschen auseinander. Er spricht von meinem und eurem. Und so macht auch das Neue Testament das deutlich, Jesus ist der Erstgeborene unter den Brüdern. Das heißt, er hat schon eine ganz spezielle Beziehung zu Gott, dem Vater, die wir so nicht haben. In diesem Sinne ist er der Erstgeborene, etwas ganz Besonderes hat er dort. Aber dennoch sagt er, dieser Gott ist auch euer Gott geworden und mein Vater ist auch euer Vater geworden. Ja, wir lesen sogar im Hebräerbrief, er schämt sich sogar, nicht uns wie zu nennen, Brüder. So nennt Jesus uns, seine Brüder. Ich meine, das müssen wir uns mal vorstellen, wie er uns da bezeichnet, dass wir seine Brüder heißen dürfen. Wir haben hier gerade gesehen, der Sohn und der Vater haben eine ganz besondere Beziehung. Jesus sagt, ich befinde mich im Schoß des Vaters. Ich meine, eine innigere Beziehung gibt es gar nicht, wenn da jemand im Schoß des Vaters sitzt. Und er sagt auch, der Vater, der zeigt mir alle Dinge. Der hat keine Geheimnisse vor mir. Der sagt mir alles. Also wir merken, zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn gibt es nichts Trennendes. Da besteht absolute Einigkeit und Liebe. Und ich finde, diese Vertrautheit drückt sich besonders in einem Gebet aus. Als er in tiefer Not ist im Garten Gethsemane, was sagt er dort? Aber Vater. Und da benutzt er dieses sehr, sehr vertraute Wort, das wir eigentlich benutzen für Papa. Und was ich interessant finde, im Neuen Testament beten die Gläubigen genauso, sagt uns der Galaterbrief und auch der Römerbrief. Römer 8, Vers 15, Galater 4, Vers 6. Wir beten genauso und wir dürfen genauso beten. Aber Vater, ganz vertraut. Im Galaterbrief heißt es sogar, der Heilige Geist ist uns gesandt worden, damit er uns diese Beziehung deutlich macht. Auch im Römerbrief steht das. Der Geist Gottes wird auch so genannt, Geist der Sohnschaft. Der hat sogar diesen Namen, weil er immer wieder in unser Herzen das hineinruft, du bist ein Kind Gottes, du gehörst zu seinen Söhnen. Das ist doch was ganz Besonderes. Wenn man mal überlegt, was macht das Christentum besonders aus? Da könnte man natürlich vieles nennen. Aber wenn ich euch sagen sollte, was macht unsere Stellung aus? Was ist so in meinem Kopf so eine der höchsten Segnungen, die es gibt? Dann ist es genau das, dass ich mich ein Kind Gottes heißen darf. Der Apostel Johannes sagt uns das auch. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht oder schaut hin, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt haben. Wisst ihr, wenn ihr Ungläubigen das erzählen würdet, ich bin ein Kind Gottes, die zeigen euch einen Vogel. Wenn du sagst, Gott hat mich gemacht, ist okay. Ja, ich bin sein Geschöpf. Aber wenn du dich noch so bezeichnest, die würden sagen, das ist Arroganz pur, dass du dich so nennst. Ein Kind Gottes. Die Bibel sagt uns, Sie kennen Gott nicht. Sie verstehen nicht, was er für Gedanken hat, wie groß eigentlich seine Liebe ist, wie nahe er uns bringen möchte. Deswegen verstehen die auch nicht, wo wir hingekommen sind. Ja, wo endet das Ganze für uns? Wie zeigt sich am Ende die Sohnschaft? Sie zeigt sich darin, dass der Vater am Ende das Erbe übergibt. Und so sehen wir das auch bei dem Sohn Gottes. Wir sehen ihn am Ende triumphierend, siegreich. Die Bibel sagt uns, alles wird seinen Füßen unterworfen werden. Und was sagt die Bibel über die Kinder Gottes? Wir befinden uns mittendrin in diesem Geschehen. Das wollen wir zum Abschluss nochmal lesen. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Christus erbt am Ende alles. Und hier heißt es, und wir erben mit ihm. Können wir uns vorstellen, was das bedeutet? Ihm gehört am Ende alles und wir da mittendrin. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und darum können wir sehen, was Gott für große Gedanken mit uns hat. Und das wünsche ich uns auch allen, dass wir seine Liebe immer mehr begreifen. Und wenn wir doch mit ein bisschen mehr Liebe antworten könnten, mit ein bisschen mehr Hingabe, das wünsche ich uns allen. Amen.